ist Thorsten Faas.
Hallo Thorsten, hier ist Holger.
Hallo Holger, grüß dich.
Ich rufe an wegen Wahlberichterstattung. Du bist Professor für politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland am OSI, am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der FU Berlin. Oder wie unser einer das nennt, du bist Wahlforscher. Heute ist Montag, der 10. Juni. Gestern waren Europawahlen und spätestens gestern ab 18 Uhr konnte man kein Medium mehr benutzen, ohne dass über die Ergebnisse berichtet worden wäre. Jetzt habe ich eine persönliche Macke. Ich ignoriere solcherlei Berichterstattung wirklich sehr, sehr weitgehend, weil die Wahl ist eh gelaufen und außerdem ist mir das alles immer viel zu aufgeregt und so. Was habe ich gemacht? Ich habe gestern Abend alte Folgen Raumschiff Enterprise The Next Generation geguckt. Wie hast du deinen Wahlabend verbracht?
Ich bin ein bisschen entsetzt natürlich jetzt, weil so ein Wahlabend natürlich sehr spannend ist für einen Wahlforscher insbesondere. Ich habe dann manchmal auch das Vergnügen, in verschiedenen Wahlsendungen, gestern war ich bei den Kolleginnen und Kollegen vom RBB dabei zu sein, das so ein bisschen mit einzusortieren. Eigentlich finde ich es immer toll, wenn es auch Zahlen gibt, dass man nicht nur so steile Thesen in den Raum stellt und wer die steilste These hat, der gewinnt, sondern wenn man das versucht, auch so ein bisschen mit empirischem Material zu unterfüttern. Gestern war ich aber auch so ein ganz klein bisschen frustriert, das will ich nicht verhehlen. Irgendwie ging es so gar nicht um Europa, sondern ganz, ganz schnell über Bundespolitik, was bedeutet das für die Ampel? Und auch die ein oder andere Zahl war, fand ich, ein bisschen verwirrend, ehrlicherweise. Da hätte man, glaube ich, auch einfach noch klarer und transparenter sein können.
Aber welchen Unterschied macht es für dich, da am Wahlabend schon in dieser Aufgeregtheit mit dabei zu sein oder einfach zwei Tage zu warten und dich dann in aller Ruhe über die Zahlen zu beugen?
Das ist sicher richtig. Das ist ein Stück weit einfach auch so ein Ritual, dass wir 18 Uhr diese Prognose haben. Auch das war gestern spannend, weil die Menschen, Wählerinnen und Wähler in Italien durften bis 23 Uhr wählen und deswegen durften auch in Deutschland bis 23 Uhr keine offiziellen Zahlen verkündet werden. Das heißt, wir hatten eigentlich ganz lange nur Prognosen, erste Hochrechnungen und so peu à peu Dinge, die man einfach in der Fläche zusammengetragen hatte. Das ist natürlich schon so ein Fenster, wo dann doch viele Leute auf Wahlen gucken, wo sich dann auch im Lauf des Abends so Dinge als interessant rausstellen. Gestern war das Wahlverhalten junger Menschen, das viele umgetrieben hat. Auch natürlich BSW als neue Partei, neues Bündnis da angetreten ist. Aber das war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich dachte, das ist jetzt so ein bisschen schwierig, so eine neue Partei, was da haben wir nicht so wirklich Erfahrungswerte. Dann gibt es ja immer, du erinnerst dich vielleicht dann früher, als du noch mehr Wahlberichterstattung geguckt hast, Wählerwanderung oder immer so im Kopf die Menschen von A nach B wandern. Ja, das ja war, glaube ich, sehr komplex gestern und das finde ich dann schade, wenn eigentlich interessantes Material da ist, aber einfach einem so viel um die Ohren gehauen wird, dass man irgendwann den Überblick verliert. Insbesondere vielleicht auch, wenn man nicht jeden Tag mit Wahlen und Umfragen und Statistiken arbeitet.
Du sagtest, du wärst frustriert gewesen, du hättest mit den Zahlen wäre ein bisschen blöde. Also was ich auch gehört habe, ist, du hast vor allem Kritik gehört, gelesen habe ich es. Du hast vor allen Dingen auch Kritik an der Aufbereitung der Zahlen. Was war da das Problem? Wählerwanderung hast du eben erwähnt.
Wählerwanderung ist so ein Beispiel dafür. Ich meine, wir erleben einfach unglaublich dynamische Zeiten, ne? Und dann ist an so einem Wahlabend ja immer die Frage, wer hat jetzt gewonnen und wer hat verloren? Und gestern hing das zum Beispiel auch ganz stark davon ab, was man so zum Vergleichsmaßstab gewählt hat. Wenn du das gestern Abend, was man typischerweise so machen würde, mit der letzten Europawahl in Beziehung setzt, dann hast du ein völlig anderes Bild bekommen, als wenn man das in Relation beispielsweise zum Bundestagswahlergebnis 21 setzt. Weil diese beiden Ergebnisse, Europawahl 2019, unglaublich starkes Grünen-Ergebnis, Bundestagswahl 21, unglaublich starkes SPD-Ergebnis mit Olaf Scholz damals. Das ist eine völlig andere Erzählung, die da rauskommt. Und mir ist klar, das ist auch ein Stück weit Erzählung, was da passiert abends. Nur was ich schwierig finde, ist, wenn dann permanent gewechselt wird zwischen dem einen und dem anderen und du so das Gefühl hast, okay, jetzt passt das gerade besser, lass uns das nehmen. Jetzt ist vielleicht eine andere Erzählung gerade angezeigt, dann lass uns mal jetzt doch die Bundestagswahl nehmen. Und Stichwort Wählerwanderung. Der Referenzpunkt, der Vergleichswert für die Wählerwanderung war die Bundestagswahl 21.
Ist das seriös?
Ja, das kann man, glaube ich, so machen, weil man muss sich ja auch mal kurz fragen an der Stelle, wie erfährt man eigentlich, wie so Wählerinnen und Wähler durch die Weltgeschichte wandern? Und dann fragt man sie einfach danach. Und ich glaube, es ist schon realistisch, dass Leute sich besser daran erinnern, was sie bei der Bundestagswahl 21 gewählt haben, als was sie davor irgendwann mal bei der Europawahl 2019 gewählt haben. Aber du hast völlig recht, man muss das einerseits, finde ich, sehr, sehr transparent machen und andererseits dann einfach auch sehr deutlich machen, was das für Implikationen hat. Zum Beispiel hat eine Bundestagswahl eine viel höhere Wahlbeteiligung. Das ist immer so, das wird vermutlich auch auf absehbare Zeit so bleiben. Logischerweise verlieren dann alle Parteien an das berühmt-berüchtigte Lager der Nichtwählerinnen und Nichtwähler, einfach weil alle weniger mobilisieren. Das hat aber ehrlicherweise null Nachrichtenwert an der Stelle, sondern das ist einfach genau diesem Umstand geschuldet, dass man es eben mit einer Bundestagswahl vergleicht. Und das fand ich so ein bisschen schwierig, dass man da auch so permanent, die Gewinneverluste waren dann zur Europawahl 19, die Wählerwanderung war zur Bundestagswahl 21. Das war so mäßig erhellend mitunter, vielleicht sogar verwirrend an vielen Stellen.
Könnte man das besser machen? Also könnte man diese Wählerwanderungsmessung irgendwie objektiver aufstellen? Dass man sagt, die erinnern sich halt an das letzte Ereignis, an das vorletzte nicht so. Gibt es irgendeine Möglichkeit, also jetzt aus wissenschaftlicher Sicht, statistischer Sicht, das auf ein festeres Fundament zu stellen?
Ach du, ich glaube, es geht da gar nicht um richtig oder falsch. Das ist, hat ja beides seine Logik, dass man sagt, okay, das war gestern eine Europawahl, also vergleichen wir es mit der Europawahl davor. Aber natürlich kann man auch sagen, die Wahl, die wir vielleicht noch im Kopf haben, ist die Bundestagswahl. Also vergleichen wir es mit der. Oder man würde halt potenziell mal beides zeigen, dass man einfach auch mal sehen würde, okay, das ist eigentlich der Unterschied, worüber wir die ganze Zeit reden. Ja, im Vergleich zu Europawahl 19 sehen die Gewinne und Verluste so aus. Im Vergleich zu Bundestagswahl 21 sehen sie so aus. Dann würde man es zumindest einmal sehen und vielleicht auch verstehen, dass das wichtig ist, was man an der Stelle für eine Entscheidung trifft. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen zu akademisch-wissenschaftlich von mir gedacht. Aber das würde ich mir wünschen, dass man im Zweifelsfall einfach sehr transparent macht, womit man da agiert. Ja, ich glaube, da war noch ein bisschen Luft nach oben gestern.
Aber schöner wäre doch vielleicht wirklich eine hinreichend große Referenzgruppe, die über einen langen Zeitraum immer wieder befragt wird. Und daraus leiten wir dann ab, wie sich die Stimmung der Wählerinnen und Wähler entwickelt hat.
Absolut. Das wäre ein Traum und in Teilen für manche Disziplinen gibt es sowas auch.
Also sozioökonomisches Panel.
Sozioökonomisches Panel zum Beispiel. Ne? Da interviewen wir seit 1984, also wir sind in dem Fall ehrlicherweise eher Menschen aus dem Bereich der Volkswirtschaftslehre, aber ne, beobachten sehr, sehr genau, wie sich die ökonomische Situation von Menschen entwickelt, eben immer wieder denselben Menschen, sodass du wirklich siehst, wem nützt eigentlich eine bestimmte Reform oder wem schadet eine bestimmte Großkrise ganz besonders. So Lebenszufriedenheit ist da auch drin, ist auch spannend, so ein bisschen Politik auch, politisches Interesse, Parteiidentifikation. Also, aber wie gesagt, es ist nicht primär eine politikwissenschaftliche Studie. Es gibt eine deutsche Wahlstudie, wo man auch immer wieder dieselben Leute begleitet und interviewt, aber auch das ist interessant, dass du das ansprichst, weil diese Art von Forschung spielt an so einem Wahlabend eigentlich gar keine Rolle. Die ist auch, das ist dann auch so ein bisschen, müssen wir uns als Wissenschaft in die eigene Nase fassen. Wir sind da oft nicht so schnell. Wir könnten niemals um 18 Uhr Zahlen liefern. Das ist ja eine unfassbare Logistik, die dahinter steckt, dass wir da um 18 Uhr eine Prognose kriegen. Aber trotzdem gäbe es, glaube ich, vielschichtigeres Material. Und nochmal, du hast völlig recht, so eine sogenannte Panel-Studie, wo man immer wieder dieselben Leute befragt, ist sicher erhellender, um Wählerströme zu messen, als was das auf so, naja, sagen wir so mäßig belastbaren Rückerinnerungen basiert.
Was ich auch sehr beeindruckend fand, das habe ich heute gesehen, in den Socials ging das Ding rum, diese Wahlgewinnergrafik von der Tagesschau, wo man praktisch den Verlauf der innerdeutschen Grenze sehen konnte. Und immer wenn ich irgendwas beeindruckend finde, was mit Zahlen zu tun hat und Statistik zu tun hat, frage ich mich, ist das seriös? Und jetzt frage ich dich.
Ja, naja, mein Gott, also eine Statistik, was macht Statistik? Die verdichtet, die soll eigentlich die Essenz von irgendwas rausholen im Lichte einer bestimmten Fragestellung. Natürlich ist damit auch immer Informationsverlust verbunden. Und ich glaube, das, was dann tatsächlich da durch die Netze ging, waren dann auch, wer so die stärkste Kraft in bestimmten Regionen. Und das war ja wirklich faszinierend zu sehen, dass man da über 30 Jahre nach der deutschen Einheit die Grenze sehen konnte. Dass also solche Landkarten oder überhaupt geografische Darstellungen, die sind schon sehr, sehr stark in ihrer Wirkung. Da haben wir auch sehr schnell einen Bezug zu, vielleicht eher als zu irgendwelchen anderen abstrakten Grafiken. Aber natürlich, ne, da siehst du Platz 1 von gestern, nicht wirklich, was dahinter passiert. Insofern würde ich mal sagen, ein sehr bemerkenswertes Schlaglicht, aber sicher nicht alles, das ist auch klar.
Du sagtest außerdem, du wärst frustriert gewesen, dass es eigentlich so berichtet wurde, als wäre es irgendwie eine Bundestagswahl gewesen. Also es ging gar nicht um Europa. Wie kommt das?
Ja, was ich vor allem, und da frage ich mich immer, wie kommt es bei Wählerinnen und Wählern, Bürgerinnen und Bürgern an? Jetzt haben wir ja 3-4 Wochen Europawahlkampf erlebt, wo wir alle immer gesagt haben, hey, übrigens, ne, das Europäische Parlament ist wirklich wichtig geworden seit 1979 und hat unglaublich viele Kompetenzen dazu bekommen und deswegen ist auch wichtig, dass man da hingeht. Aber wenn man dann 18:01 erste O-Töne, Interviews, der Kanzler muss die Vertrauensfrage stellen, wie sehr ist Olaf Scholz geschwächt, was heißt es jetzt für die Ampel? Da hat man eigentlich sofort gemerkt, diese ganze Erzählung im Wahlkampf war irgendwie so pflichtschuldig. So, ja, Europa ist schon wichtig, aber eigentlich interessieren wir uns für Innenpolitik, für Politics irgendwie auch. Ne? Wer ist geschwächt, gestärkt, wem nützt, wem schadet das? Und zugleich sehen wir ja Wahlergebnisse, die an vielen Stellen doch auf große Unzufriedenheit hindeuten, mit Blick auf Wahl von extremen Parteien, Parteien an den Rändern. Und so ein bisschen hängen die beiden Phänomene ehrlicherweise auch zusammen, weil wenn du permanent immer nur lernst, es geht so um Gewinnen, Verlieren, der eine landet einen Treffer, der andere ist geschwächt, aber es entsteht der Eindruck, dass es nicht um die Sache geht, naja, dann frustriert das vielleicht auch Leute, dann wird der eine oder die andere auch zynisch und denkt, hey, nee, so, das ist nicht das, was mich interessiert, sondern ich will gesehen werden, mir soll es besser gehen, dem Land soll es besser gehen, darüber soll gesprochen werden, aber das ist an so einem Wahlabend, vielleicht turnt dich das ja auch so ab, wirklich sein, ja. Irgendwie kein Platz für, sondern das ist auch so dieses, ja, erstmal will ich den Wählerinnen und Wählern danken. Ja, absolut, völlig richtig. Vor allem auch denjenigen, die da auf den Straßen unterwegs sind. Und ich meine, das haben wir ja, und manche haben es auch persönlich schmerzhaft erlebt, was es heißt, in diesen Zeiten Plakate zu kleben. Aber trotzdem, so 18 Uhr Ritual, das ist irgendwie auch schade.
Du sagst, es würde sich nur für Politics interessiert, also für diesen Wettrennjournalismus irgendwie. Wie nennt ihr Politikwissenschaftler das denn, wenn es um Inhalte und die Sache geht? Ist das dann Policy?
Ja, sehr gut. Und das dritte wäre übrigens, das trichte ich immer in meinen Studis ein, Polity, Politics und Policy. Na, Polity wäre der Rahmen, was auch spannend ist, weil der Rahmen sozusagen die Verfassung, die Grundlage natürlich bei Europa auch eine völlig andere ist als bei einer nationalen Wahl, bei einer Bundestagswahl. Und ehrlicherweise müsste man auch da viel mehr erklären, wie dieses Brüssel funktioniert, dass du da keine Regierung hast, die irgendwie von einer Parlamentsmehrheit dauerhaft getragen wird. Auch da gibt es irgendwie so eine Illusion, das funktioniert schon alles so ähnlich wie in Deutschland, außer dass es in Brüssel ist, stimmt natürlich eigentlich gar nicht, aber wird wenig drüber geredet. Politics ist so dieses Spielerische, das Verhandeln, Wahlkampf etc. Und die Policies, die Inhalte, die Politikfelder, das wäre echt die Substanz. Und die wird ja gerade in Brüssel eigentlich viel verhandelt. Das hören wir auch immer. Ne? 70% aller Gesetze haben ihren Ursprung in Brüssel. Aber berichtet wird vergleichsweise wenig darüber.
Diesen Focus auf Politics, war das nur gestern Abend so oder ist das immer so? Wie hast du das gesehen im Vorfeld der Europawahl?
Nee, das ist, glaube ich, echt mehr geworden. Die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen sagen dazu auch gerne mal so Horse Race Journalismus oder auch so ein Game Frame, als sei das Ganze ein Spiel. Ich finde, letztlich braucht es beides. Und zwar auch deswegen, weil, ne, wenn man an diese Ampel denkt, der viele Leute sehr unzufrieden sind, da merkt man schon, dass so ein Verständnis für Politics eigentlich wichtiger denn je ist. Was es eigentlich auch heißt, 3 Parteien, die jetzt nicht seit Jahrzehnten in bester Einigkeit zusammen regieren, wenn die sich da aufraffen müssen. Wie schwer das tatsächlich ist. Das ist Politics und das ist auch wichtig, aber es ist trotzdem kein Selbstzweck, sondern es ist Politics, um am Ende eine Entscheidung zu treffen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, gibt es ein bisschen viel Politics um seiner selbst willen, weil man kann man vielleicht auch hier und da leichter erzählen als so ein Stück über das Gebäudeenergiegesetz mit all seinen Implikationen. Aber ne, wenn wir so über Transformation, die großen Fragen unserer Zeit, da musst du eigentlich auch wirklich viel erklären. Und dann ist das mindestens so wichtig wie die Frage, ob jetzt Lindner oder Habeck sich da besser durchgesetzt haben.
Das ist vermutlich wirklich der Punkt, an dem ich diese Art der Berichterstattung auch immer irgendwie irre langweilig finde. Habe ich eigentlich trotzdem irgendwas verpasst gestern Abend?
Ach ja, gerade bei den Kommunalwahlen im Osten vor allem haben wir wirklich sehr, sehr hohe AfD-Balken gesehen. Und das sollte man schon auch sich bewusst machen, ne? was das dann auch für Politik im Kleinen bedeutet, wenn da 30-40% in den Kreistagen oder Gemeinderäten, Stadträten plötzlich von der AfD sind. Ne? Wenn wir dann sagen, oh, da muss die Brandmauer stehen, dann ist das schon auch eine Herausforderung. Was mich heute schier im Minutentakt erreicht hat, war das, bitte erklären Sie das Wahlverhalten der jungen Menschen, weil die haben wirklich sehr vielschichtig gewählt gestern. Das ist ganz spannend, dass es dann doch immer so Schlaglichter auch gibt, ne? Was heißt das für Scholz, aber auch so, was ist mit den jungen Leuten los, wie kann man das erklären, was da passiert ist. Aber die haben tatsächlich sehr anders gewählt als ältere Gruppen und die 16- und 17-Jährigen durften ja auch, wobei wir just über die ärgerlicherweise gar nicht so viel erfahren haben, sondern immer nur über, ich glaube, 16- bis 24-Jährige.
Könntest du deren Wahlverhalten überhaupt erklären? Oder ist es noch viel zu frisch?
Naja, also man würde ja zunächst mal sagen, deren Wahlverhalten sollte jetzt nicht gänzlich anderen Logiken folgen, wie das vielleicht von jemand, der 30, 40, 50 ist. Vielleicht haben die andere Themen Prioritäten, vielleicht informieren die sich auch anders. Auch das ist ja irgendwie so ein Schlagwort. TikTok ist an allem schuld. Stimmt vielleicht auch ein Stück weit, aber Technik, Determinismus war vielleicht noch nie die ganze Wahrheit. Aber ne, das wäre eigentlich so die Idee zu sagen, naja, worin unterscheidet sich die Gruppe eigentlich und wie wirken sich dann verschiedene Einflussfaktoren am Ende des Tages bei denen auch aus? Aber du hast natürlich insofern recht, das ist eine kleine Gruppe, 1,4 Millionen Menschen, die da gestern als 16-, 17-Jährige zum ersten Mal wählen durften. Das ist jetzt gar nicht so klein, ehrlicherweise, aber wenn du dir vorstellst, du hast eine Befragung aller Wahlberechtigten, dann ist sie trotzdem klein und dann hast du da sehr schnell auch nur sehr wenige 16-, 17-Jährige drin. Dann wird es empirisch auch schnell eher dünn, braucht man eigentlich eigene Studien für tatsächlich.
Wird es sie geben?
Ja, es gab auch vor der Wahl verschiedenste Jugendstudien, also die haben durchaus auch gewisse Konjunktur, könnte man sagen, auch unterschiedlich akzentuiert. Manche haben diesen Punkt der AfD schon sehr grundsätzlich und früh thematisiert. Andere haben gesagt, das liegt vielleicht eher so an den Themenprioritäten, die wir gerade haben, die sich dann auch auf junge Menschen auswirken. Tatsächlich haben wir selber auch eine kleine Studie zu den 16-, 17-Jährigen gemacht. Aber ich habe ja eben schon gesagt, Wissenschaft liefert nicht am Wahlabend um 18 Uhr, sondern dann bald.
Wie kommt denn diese Hektik, wenn du sagst, Wissenschaft liefert nicht am Wahlabend die Ergebnisse, diese Hektik, diese schnellen Erklärungen, spontane Interpretationen der Ergebnisse, wie kommt sowas bei jemandem wie dir an, der es ja eigentlich gewohnt ist, Daten zu produzieren und in Ruhe da drauf zu gucken?
Ja, was tatsächlich sehr anders in der Herangehensweise ist, dass du oft Thesen, die man hat oder die man sich überlegen kann, dass die dann in so Aussagen gepackt werden und dann erfragt man so die Zustimmung dazu, ob Olaf Scholz jetzt ein guter Kanzler ist oder ob die Aussage stimmt, dass die AfD vor allem aus Protest gewählt wird. Das ist interessant, wie Menschen das einschätzen, während sozusagen in einer eher, sagen wir mal, grundlagenorientierten Herangehensweise, wissenschaftsorientierten Herangehensweise, würde man vielleicht eher gucken, ob Antworten die Leute auf verschiedene Fragen geben, was wir da so für Muster finden, wie das so insgesamt zusammenhängt und wie die sich vielleicht auch unterscheiden. Generell finde ich, haben wir eigentlich tolle Daten, auch an solchen Wahlabenden, aber wir stellen die oft einfach nur so nebeneinander. 17% sagen das, 24% sagen das, aber ob das irgendwie die gleichen Leute sind, die das vielleicht bejahen oder ob das einmal ganz andere sind als im anderen Fall, das wäre eigentlich total interessant, an vielen Stellen zu erfahren, aber da kommen wir oft an solchen Wahlabenden nur sehr, sehr bedingt hin.
Und wenn die Wahlabende vorbei sind, ist das Interesse auch direkt wieder weniger, ne?
Ja, absolut. Das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, es muss sich ja nicht jeder für Wahlen rund um die Uhr interessieren. Das wäre auch schade. Ja,
dafür
aber
dich.
Genau. Dafür halten wir uns ja Leute quasi. Genau. Aber richtig ist natürlich schon, dass, glaube ich, man manchmal so wirklich dann auch das Gefühl hat, okay, das machen wir jetzt bis 23 Uhr, aber morgen geht es dann eh wieder um was anderes. Also so die Nachhaltigkeit der Debatten, da würde man sich manchmal ein bisschen mehr wünschen. Es gibt auch so eine, auf mich zumindest manchmal seltsam wirkende Faszination für so Dinge, wo man eigentlich sagt, hey, das war doch beim letzten Mal ganz genauso, da müssen wir jetzt gar nicht so fasziniert sein, wenn wir einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen würden und sozusagen Wahlen auch mal miteinander in Beziehung setzen würden. Aber ehrlicherweise, das ist mir auch klar, ne, brauchst du an so einem Abend natürlich irgendwie auch Schlagzeilen, irgendwas, was klickt. Und dann ist natürlich cooler zu sagen, hey, das hier ist voll der Knaller heute Abend. Das ist natürlich cooler als irgendeine Schlagzeile, die sagt, hey, es war schon wieder so wie bei den letzten 12 Landtagswahlen auch. Das ist aber vielleicht auch was, zurück zum Anfang, was Leute irgendwie auch merken und das Gefühl haben, hier passiert irgendwas, das wird irgendwie aufgepumpt.
Hohe Balken für die AfD, hast du gesagt. Woran es ja immer viel Kritik gibt, ist der Umgang der Medien mit der extremen Rechten. Wie sind die gestern Abend mit der AfD umgegangen? War das angemessen?
Ja, auch da gibt es, glaube ich, so eine gewisse Routine inzwischen, was das Ganze betrifft. Zugleich haben wir ja auch erlebt, die Spitzenkandidaten der AfD hatten ja Auftrittsverbot. Das erstreckte sich auch auf gestern Abend. Dass es bei der AfD auch gar nicht so entscheidend ist, wer da sozusagen letztlich personell an der Spitze steht oder nicht. Da sind tatsächlich andere Motive, die da letztlich prägender sind für AfD-Wahl. Aber nochmal, ich glaube, inzwischen gibt es auch da so eine gewisse Routine, die an der Stelle vielleicht auch ganz gut ist.
Du hast eben schon gesagt, über den Tellerrand blicken. Hast du das anders gemeint, als ich das jetzt meine wahrscheinlich? Wenn du mal über den Tellerrand blickst, also nach außerhalb der deutschen Medien, gibt es irgendwo eine Europawahl oder eine Wahlberichterstattung, die dir besser gefällt als das, was wir hier im Inland produzieren?
Also wir haben ja super viele Wahlen in diesem Jahr. Die Briten wählen bald, die Amerikaner wählen bald. Und ich habe schon das Gefühl, dass es da manchmal mehr in die Tiefe geht, manchmal mehr auch auf Erklärungen hingeht, Unterschiede zwischen Gruppen. Auch die Visualisierung ist manchmal, ne, da brennen dann da ein 3D-Feuerwerk im Studio ab. Das ist schon ganz spannend mitunter zu sehen. Und ich bin gespannt, was wir da dieses Jahr aus der Ecke tatsächlich sehen.
Bist du auch gespannt, ob wir das hier im Inland jemals so hinbekommen werden auch?
Ich bin immer optimistisch.
Thorsten Faas, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Und das war Holger ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.